Da die Lieder und der Bibeltext zeigen, dass wir heute mit einem etwas anspruchsvolleren Thema in die Ferienzeit steigen, ich hoffe, ihr seid noch nicht in Urlaubsstimmung, sondern noch bereit, euch auch in eurem Christsein etwas herausfordern und kitzeln zu lassen. Wir schauen uns heute den Predigttext an aus 1. Petrus, den wir gerade schon gesehen haben. Und Apostel Petrus hatte guten Grund dafür, diesen Brief zu schreiben. Denn er hat gemerkt, dass diese jungen Gemeinden, die damals in der Region da waren, an die er schreibt, dass sie vor einer großen Herausforderung stehen. Und zwar sind diese Gemeinden ja alle noch nicht alt. Es ist ja jetzt erst 20, 30 Jahre nach Jesu Himmelfahrt. Das heißt, die Gemeinde ist ungefähr so alt wie die FEG Heidelberg, vielleicht etwas jünger. Und sie müssten also eigentlich noch lernen, was es heißt, Nachfolger Jesu zu sein. Vor einigen Jahren haben viele von ihnen wahrscheinlich noch in irgendwelchen anderen Tempel Opfer gebracht und andere Götzen angebetet, in einer ganz anderen Kultur und auch Glaubenskultur gelebt. Und eigentlich müssten sie noch lernen, was es heißt, Christen zu sein. Aber gleichzeitig erfahren sie schon ganz viel Druck von der Gesellschaft um sie herum. Sie werden ausgegrenzt, sie werden diskriminiert. Manche haben auch schon Gewalt an ihrem eigenen Körper erlitten. Und Petrus hat jetzt den Drang, diese junge Gemeinde, diese jungen Christen zu ermutigen und ihnen zu schreiben. Denn die Frage für sie ist ja, wie können wir jetzt unser Christsein in dieser feindlichen Umwelt leben? Worauf kommt es an? Worauf sollen wir uns ausrichten? Und ganz so schlimm ist es bei uns in Deutschland natürlich nicht. Aber ich glaube, dass wir an manchen Stellen ähnliche Gefühle bekommen könnten wie die Christen damals. Sie haben sich in ihren Dorfgemeinschaften als Fremdkörper gefühlt. Und ich glaube, ein wenig davon haben wir sicherlich auch schon an der einen oder anderen Stelle in unserem Umfeld erfahren, wenn wir über unseren Glauben, über unsere Werte gesprochen haben. Und darum ist dieser Text, ist eigentlich dieser ganze 1. Petrusbrief für uns in unserer heutigen Kultur auch sehr, sehr wichtig, denn Petrus versucht der Gemeinde damals und auch uns heute eine Hilfestellung zu geben in dieser Frage. Aber, und bevor wir dann zum Text kommen, möchte ich da noch einleiten, Petrus richtet seinen Blick nicht gleich zuerst in seinem Brief auf das Problem oder auf die Herausforderung, den Druck, in dem die Christen dort stehen. Petrus schreibt als erstes etwas über die Ausgangssituation, in der wir stehen, die Gemeinden damals und die Gemeinde heute. Wir können nicht lange darüber reden, aber ich möchte euch diesen Lobpreis gerne einmal vorlesen. In 1. Petrus 1, Abvers 3 schreibt er: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er fängt mit einem Lob an. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar. Petrus startet hier mit einem Lobpreis Gottes und zeigt eigentlich auf, dass das Spiel, wenn ich es mal so sagen darf, schon gewonnen ist. Egal in welcher Situation die Gemeinde und die Christen sich gerade befinden, sie sind schon auf der Siegerseite. Alles, was nötig ist, hat Jesus schon durch seinen Tod bewirkt. Gott hat uns ein neues Leben gegeben, weil Jesus seins dafür aufgegeben hat. Dieses neue und ewige Leben beginnt schon jetzt in dieser Drangsal und der Verfolgung, die die Gemeinde erlebt, aber es erstreckt sich noch weit, weit darüber hinaus, über unser Leben auf dieser Erde. Und Jesus herrscht in dieser Zwischenzeit nur aus der Himmelswelt. Aber es wird der Moment kommen, wo er noch ein zweites Mal auf die Erde kommt und dann als König sichtbar regieren wird. Das in wenigen Sätzen setzt Petrus an den Anfang seines Briefes, wo er die Gemeinde ansprechen will in dieser schwierigen Zeit. Und er sagt damit gleich zu Beginn, das ist die Hoffnung, die wir Christen haben. Das ist die Realität, in der wir leben, auch wenn wir sie nicht mit unseren Augen sehen können. Aber darum stellt sich auch den Christen damals und uns die Frage, wie können wir denn jetzt in dieser Zwischenzeit unser Leben gestalten? Jesus war auf der Erde und er kommt nochmal, aber dazwischen vergeht ja schon mittlerweile ganz schön viel Zeit und es kommt vielleicht noch mehr. Wie sollen wir in dieser Zwischenzeit leben? Sollen wir uns zurückziehen und irgendwo im Dschungel kleine Kolonien gründen, damit wir als heilige Christen unter uns sind? Sollen wir vielleicht genau im Gegenteil voll in die Gesellschaft eintauchen und versuchen, irgendwie aus ihr heraus auf Jesus hinzuweisen? In all diesen Fragen, in all diese Fragen hinein schreibt Petrus seinen Brief. Er will die Gemeinde genau an der Stelle ansprechen. Und der Text, den wir gelesen haben, ist übersät mit Aufforderungen. Und wenn man den Text einfach nur so beim ersten Mal überfliegt und durchliest, könnte einen das erschlagen. Eine Aufforderung nach der anderen. Aber wenn man den Text genauer anschaut und auch ins Griechische hineinschaut, dann sehen wir, dass Apostel Petrus eigentlich nur drei echte Imperative in diesem Text gebraucht. Das andere drumherum sind quasi Ergänzungen zu diesen Aufforderungen. Und ich denke nach längerer Überlegung, dass einer dieser drei Imperative im Zentrum steht und den ganzen Bibeltext quasi, dass der sich darum rahmt. Und diesen Imperativ, den sehen wir hier und der hat es ziemlich in sich. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und ich bin der Meinung, dass der ganze Predigttext und ein Stück weit auch das ganze Buch 1. Petrus sich um diese Aufforderung, um diesen Imperativ dreht. Und gleichzeitig ist das auch ein Stück weit die Antwort auf die Frage, die Petrus mit seinem Brief beantworten will. Wie sollen wir als Christen in dieser Welt leben, die nichts von Jesus wissen will? Egal, ob oder wie sehr wir in die Gesellschaft eintauchen, die allergrößte Priorität für uns ist, heilig zu sein. Das schreibt Petrus der Gemeinde hier ins Stammbuch. Dabei, er führt ja ein Zitat auf, hätte Petrus mehrere Stellen aus dem Alten Testament nehmen können. An vielen Stellen wird die Heiligkeit Gottes im Alten Testament thematisiert. Aber er bezieht sich hier auf das dritte Buch Mose. Nun hat es wahrscheinlich nicht jeder gelesen oder vor Augen, aber wer es vielleicht vor einiger Zeit mal gelesen hat, der wird sich vielleicht daran erinnern, dass da eine Aufforderung an die andere gereiht ist. Gebote, Verbote, das ganze Buch ist voller Regeln. Und wenn man dann mal versucht, die ersten 5 Bücher Mose durchzulesen und bei 3. Mose angekommen ist, dann wird es manchmal richtig schwer weiterzulesen. Aber hier auch wieder, das ist der Eindruck an der Oberfläche. Wenn man sich das ganze Buch etwas genauer anguckt, dann merkt man, dass es eigentlich gar nicht so sehr um moralisches Tun geht, sondern vielmehr um einen Zustand, der bewahrt werden soll, nämlich den Zustand, heilig zu sein. Das dritte Buch Mose will deutlich machen, dass Gott ein Volk, in dem Fall jetzt Israel, abgesondert hat. Ein komisches Wort, aber das steckt hinter diesem Begriff der Heiligkeit, abgesondert. Man könnte auch sagen, er hat das Volk zu sich gezogen. Er hat es zu seinem Eigentum gemacht. Es ist jetzt sein Volk. Und darum ist es etwas ganz Besonderes. Es ist herausgenommen aus allen anderen Völkern und ist jetzt Volk Gottes. Und darum sind sie in dem Zustand, heilig zu sein, weil Gott sie abgesondert hat, für diesen Zweck sein Volk zu sein. Das hört sich etwas kompliziert an, aber ich denke, ihr könnt dem folgen. Abgesondert zu sein bedeutet einfach, eine Berufung zu haben, für ein bestimmtes Ziel und einen bestimmten Zweck zu erfüllen. Und in diesem Fall ist es, dass das Volk Israel Gottes Eigentum ist. Das ist seine Berufung und das ist der Zustand, in dem sie sind. Und darum sind sie heilig. Petrus beruft sich dabei zum Beispiel auf 3. Mose 11, Vers 45. Dort heißt es, denn ich bin der Herr, spricht Gott, ich habe euch aus Ägypten geführt, um euer Gott zu sein. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und was wir hier ganz deutlich sehen, ist, dass Gott den ersten Schritt gemacht hat. Er ist in Aktion getreten, bevor Israel überhaupt einen Finger krumm gemacht hat, außer in der Sklaverei. Gott tritt in Vorleistung. Er macht den ersten Schritt und befreit das Volk aus Ägypten. Sie waren früher der Besitz des Pharaos, aber er holt sie heraus und macht das Volk jetzt zu seinem Volk. Und daran sehen wir, dass diese Heiligkeit nichts ist, was sie tun müssen, sondern etwas, was Gott ihnen zuspricht, dadurch, dass er sie einfach zu seinem Volk macht. Und dadurch wird Heiligkeit zu sowas wie einem Verhältnisbegriff. Das Verhältnis zwischen Gott und Israel verändert sich. Es ist sein Volk und darum sind sie heilig. Es geht also in 3. Mose nicht um die Frage, wie man heilig wird, was man beim Lesen schnell denken könnte, sondern darum, wie man heilig bleibt. Denn das Volk ist heilig gesprochen, weil Gott zuerst in Vorleistung getreten ist und das Volk heilig gemacht hat. Es geheiligt hat, heißt es im Alten Testament. Und genau diesen Gedanken, dieses Bild überträgt Petrus jetzt auf die Gemeinde im Neuen Testament. Nicht nur an seine Leser, sondern an die universale Gemeinde Gottes, an die Braut, wie wir es in einem Lied gerade gesungen haben. Auch wir, auch die neutestamentliche Gemeinde ist von Gott auserwählt, berufen, seine Braut, sein Volk zu sein. Und auch hier ist Gott zuerst in Vorleistung getreten, nämlich durch seinen Sohn. Jesus ist am Kreuz gestorben, bevor wir überhaupt wussten, was Gott geplant hat. Was der Tod für uns bedeutet, ist Jesus schon gestorben, weil er uns so sehr liebt. Und dadurch hat er uns zu seinem Eigentum gemacht. Er hat uns freigekauft, nicht mit Gold oder Silber oder sonst irgendeiner Währung, sondern mit seinem eigenen Leben. Mit seinem Blut hat er uns befreit, wie es in Vers 19 des Predigttextes heißt. Und dadurch sind wir auch abgesondert, herausgerufen aus der Gesellschaft, berufen dazu, Volk Gottes zu sein. Und darum sind wir auch geheiligt. Darum sind wir heilig gesprochen, weil wir jetzt diese Berufung bekommen haben, Gottes Volk zu sein. Wir gehören ihm. Wir sind reserviert, wir sind für ihn geweiht. Man könnte verschiedene Begriffe dafür nehmen, aber all das zeigt das Verhältnis auf, das wir jetzt zu dem Schöpfer des Universums haben. Wir sind sein Volk und darum sind wir heilig. Und wenn Petrus in seinem Brief davon spricht, dass wir heilig sein sollen, wie Gott heilig ist, dann spielt er auf dieses Verhältnis zwischen Volk und Gott an. Wir gehören jetzt zu seiner Familie. Wir haben quasi ein neues Familienoberhaupt. Wir sind seine Kinder und haben diese Beziehung zu ihm. Und deshalb, und da wird es etwas knifflig in der heutigen Zeit, weil man das nicht so gerne hört, deshalb leben wir auch nicht mehr für uns. Es ist rein theoretisch im neutestamentlichen Sinn sogar unmöglich, für uns zu leben, weil wir ja jetzt Jesus gehören. Darum leben wir für ihn. Und darum schreibt Petrus auch in 1 Vers 14, richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Sie kommen aus dieser Vergangenheit, wo sie anderen Göttern gedient haben, einfach nur das getan haben, was sie wollten, aber jetzt berufen dazu sind, Volk Gottes zu sein. Und weil sie durch Jesus heilig gesprochen sind, sollen sie jetzt auch dementsprechend leben. Doch im Alltag fühlt sich das manchmal nicht so an, als ob das etwas ist, was wir schon haben, sondern etwas, wofür wir ganz schön ackern müssen, worum wir kämpfen müssen, was manchmal auch gar nicht so leicht ist zu bewahren. Und der Kilian Köble, der hier vorne sitzt, der wird uns gleich ein bisschen in das hineinnehmen, wie er persönlich mit diesem Text umgegangen ist. Nach seiner Taufe letztes Jahr haben wir den Petrusbrief zusammen durchgelesen und da auch über diesen Text gesprochen. Und Kilian, nimm uns doch mal ein bisschen in das hinein, wie der Text auf dich wirkt.
Hey, ja, dieses Zitat von Petrus, das er bringt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, das sind starke Worte und die haben mir auch zu denken gegeben. Da ploppen mir erstmal Fragen auf. Hey, ich soll wie Jesus sein und ich soll mich von der Welt absondern. Wie soll das denn gehen? Ich bin doch ein klarer Teil von der Welt. Ich esse, ich trinke und ich atme die Luft wie jeder andere. Also, wie soll ich mich denn da bitte rausnehmen? Ja, es geht um mein Inneres. Im 1. Korinther 6, Vers 19 steht, dass mein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in mir wohnt. Das heißt, alle, die wir hier uns Jesus zugeschrieben haben, wir haben den Heiligen Geist in uns. Das ist echt krass. Das heißt, dass wir anders sind. Ich weiß, dass der Schöpfer, Gott, mich liebt und nur das Beste für mich will. Und wenn das kein Grund ist, mich abzusondern und danach zu leben, dann weiß ich auch nicht. Und liebe Gemeinde, ich bin ja frisch mit dem Abitur fertig und danach, nach den ganzen Prüfungen, nach dem ganzen, was da passiert ist, will natürlich jeder feiern. Da gibt es dann Partys ohne Ende, die dann auch über die Stränge schlagen. Und da konkurriert diese Bibelstelle zum Beispiel mit meinem Alltag, wo andere dann ihr Abi ohne Pause feiern und was weiß ich machen auf den Partys, muss ich mich da rausnehmen und werde vielleicht komisch angeguckt, warum ich denn mein Abi nicht feiere oder warum ich nicht auf die Party komme. Und immer in solchen Situationen kommt eine krasse Erkenntnis. Hey, ich als Jünger Jesu soll in meinem ganzen Handeln heilig sein und als Vorbild für Jesus leben. Ich soll wie ein Hinweisschild, wie ein Wegweiser sein, der auf Jesus zeigt mit meinem Leben. Und in diesem letzten Satz ist mir der Grad der Verantwortung wirklich ein bisschen zu hoch geworden. Hey, ich erzähle euch nichts Neues, wenn ich sage, dass ich den Plan vom Chef, vom Herrn nicht immer schaffe. Und mich abzusondern bei manchen Sachen, das verfehle ich ebenfalls. Das heißt, da bin ich ja dann voll unstet. Und wie kann es denn sein? Einmal sondere ich mich ab, einmal nicht, einmal hier und da. Hä? Also ich habe versucht, dagegen anzukämpfen, gegen den Müll in meinem Kopf. Und ich glaube, darum geht's, sich einen Schlachtplan zu machen. Hey, wie kann ich dagegen ankämpfen? Und mein erster Step ist, mir immer wieder klarzumachen, hey, wer bin ich? Was ist meine Identität als Kind Gottes? Wie Erich schon sagte, wie der Text sagt, wir sind heilig, weil Jesus in uns ist. Jesus kam zu uns, Jesus hat es zu uns gemacht. Gott kam zum Volk Israel und hat es rausgenommen. Gott macht den ersten Step. Jesus ist für uns gestorben, damit wir mit ihm leben können. Er hat die Kluft geschlossen zwischen Gott und den Menschen. Und diese Sätze lasse ich mir auf der Zunge zergehen. Und dann möchte ich mir positive Sorgen machen. Ja, klingt komisch und vielleicht ein bisschen paradox. Ich erkläre euch mal, was ich mit positiven Sorgen meine. Stellt euch mal vor, ihr geht morgens zur Arbeit und seid gestresst. Und dann kommt aber der Chef und ihr kriegt plötzlich eine Gehaltserhöhung. Einfach so. Und ihr denkt euch so, okay, nicht die jährliche Gehaltserhöhung, sondern eine fette 15% Gehaltserhöhung. Stellt euch das vor. Hey, wie fühlt ihr euch dann? Da muss man sich doch wirklich grandios fühlen. Man ist gut gelaunt und die Sorgen verschwinden. Es scheint so, als wäre die Welt vollkommen in Ordnung und man hat so eine innere Freude. Hey, und ich möchte, dass ihr euch dieses Gefühl nehmt im Alltag. Hey, was macht euch so eine Freude, wie zum Beispiel jetzt diese banale Gehaltserhöhung? Und das nehmt und übertragt auf die Sachen, die in der Bibel stehen. Hey, ist es, das Evangelium ist doch das Größte, was wir haben. Diese gute Nachricht, die hat doch so viel Power. Und die Wahrheiten und die Versprechen, die dort stehen, die stimmen, die Versprechen sind da, die werden immer gelten. Und dass man sich damit dann diese positiven Sorgen macht, dass man diese innere Freude in sich trägt und daraus eine wirklich starke und grundierte Hoffnung bildet. Und so fällt es mir dann wirklich leichter, so eine Verantwortung zu tragen, dass ich die ganze Zeit ein Vorbild sein soll. Ich soll die ganze Zeit ein Hinweisschild sein. Das darf nicht, ein gutes Hinweisschild zeigt doch nicht random in die eine und dann in die andere Richtung, sondern nur in die eine Richtung, damit jeder weiß, wo es hingeht. Und ich möchte wissen, ich möchte mir klar machen, warum ich anders bin, warum ich nur zu Besuch auf Erden bin, und ich kann mich dann freuen auf das, was kommt, und ausrichten auf das Paradies, auf die Belohnung am Ende. Und natürlich ist dann am Ende die Krönung an dem Gedanken dran zu bleiben. Es geht natürlich nicht nur um die Momente, wo man hier schön Party im Lobpreis macht oder eben auf einer christlichen Freizeit eine gute Zeit hat, sondern genau um die Momente, wo man Ausgrenzung erlebt, wo man angefeindet wird im Glauben und wo man komisch angeguckt wird. Warum Petrus eben den Brief schreibt. Und ich bin dazu persönlich super herausgefordert, diszipliniert dran zu bleiben. Den Glauben nicht klein werden zu lassen, da dran zu bleiben und die positiven Sorgen sich immer wieder zu machen, damit die negativen überdeckt werden davon, dass man eine innere Freude hat. Und einmal mehr die Bibel zu lesen, anstatt sich wieder vom Handy ablenken zu lassen. Und die Heiligung kann nur geschehen, wenn ich sie annehme und mir ihr immer wieder bewusst werde. Wir können und sollen nach dem Willen Gottes leben. Und die Heiligung bedeutet, dies auch zu ergreifen und zu leben. Hey, das Versprechen muss angenommen werden und in den Alltag integriert werden. Das ist das Ziel, und dann wird sich etwas verändern.
Mal schauen, ob sie klatschen, wenn ich runtergehe. Also ich bin fasziniert von den jungen Leuten in unserer Gemeinde, wo wir sehen können, wie sie Jesus nachfolgen. Wir haben es letzte Woche gesehen, wie du gesagt hast, beim Butt-Abschluss. Wir sehen es hier bei Kilian. Vielen Dank für euer Vorbild, die Inspiration, die ihr uns als alte Hasen auch seid. Also Petrus lädt uns ein, durch seinen Text unserem Herrn, unserem Vater, zu dem wir jetzt gehören, nachzufolgen und unser Denken, unser Verhalten auf ihn auszurichten und uns dadurch dann auch ein Stück weit von der Gesellschaft abzuheben. Das ist ein Teil des Textes, den Petrus hier schreibt. Denn wir sind ja jetzt eben Kinder Gottes und wir sind dazu berufen, in unserem Charakter so zu werden, wie unser unverwechselbarer, andersartiger Gott. Und wie sein Sohn, der ihm wesensgleich ist. So sollen wir werden. Das ist das Ziel, auf das wir zugehen dürfen. Und unser Verhältnis zu Gott und zu seinem Sohn soll dann natürlich auch unser Verhältnis zu den Menschen um uns herum prägen. So wie Kilian es gerade ein bisschen gezeigt hat, aber auch wie dieses Teelicht es auch zeigt, dass wir ausstrahlen, dass wir leuchten in unser Umfeld hinein. Und darin ist Jesus uns auch das perfekte Vorbild. Doch was bedeutet es eigentlich konkret in unserem Alltag, dass wir Jesus in dieser Hinsicht ähnlicher werden wollen? Wenn wir zum Beispiel Jesus Heiligkeit zu unserem Vorbild machen, dann kann das ja eigentlich natürlich nicht bedeuten, dass wir uns zurückziehen, einigeln und versuchen, unsere Heiligkeit, die Gott uns zugesprochen hat, dadurch zu beschützen, dass wir uns von allem irgendwie abgrenzen, was unheilig oder sündig ist. Denn Jesus hat das ja überhaupt nicht getan. Er hat ja eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Jesus hat nicht versucht, seine Heiligkeit dadurch zu schützen, dass er vor andersartigen Menschen weggelaufen ist. Dann hätte er ja gar nicht auf die Erde kommen brauchen. Es gibt keine Menschen, die so heilig sind wie er. Und Jesus hatte keine Angst davor, durch die Unheiligkeit von uns Menschen irgendwie angesteckt zu werden oder in seiner Heiligkeit verändert zu werden. Nein, diese Sorge hat er kein Stück weit gehabt. Im Gegenteil, die heiligste Person, die jemals über diese Erde gegangen ist, war in den Augen der damaligen religiösen Leiter ein Freund der Sünder. Sie haben ihn verschrien als einen Menschen, der sich mit diesen Sündern abgibt, der sogar ein Freund von ihnen ist. Und wisst ihr was? Damit hatten sie recht. Jesus war und Jesus ist ein Freund der Sünder, von allen. Und diesen Stempel haben die Pharisäer ihm also zu Recht gegeben. Und das ist unser Vorbild. Jesus, ein Freund der Sünder. Aber wenn wir das so hören, geht jedem von uns so ein Aspekt davon auf und man denkt in die eine oder andere Richtung. Aber was wir dabei auch heute genauso beachten müssen, ist, dass Jesus sich keine Sorgen darüber gemacht hat, dass durch die Nähe zu diesen Sündern Leute denken könnten, er macht die Sünde klein oder sie wäre für ihn nicht so gewichtig. Ihm war es wichtig, dass die Leute wissen, wofür er steht, was seine Standpunkte sind und auch, was er über sie denkt und über ihren Lebensstil. Denn in Jesus' Augen war, wenn wir dieses Bild, das wir aus vor ein paar Jahren doch so kennen, mit der Ansteckungskraft, für Jesus war die Ansteckungskraft seiner Heiligkeit größer als die Ansteckungsgefahr der Unheiligkeit der Menschen. Und wenn ich das so sage, in meinen Alltag reingucke, in den Alltag von uns Christen heute reinschaue, dann weiß ich, dass das manchmal nicht danach aussieht. Wenn junge Christen oder auch alte Hasen an ihrem Schwachpunkt angesprochen werden, dann wirkt manchmal die Anziehungskraft der Sünde so stark, als ob man sich dem gar nicht widersetzen könnte. Das kennen wir, glaube ich, alle in der einen oder anderen Weise. Die Dynamiken in einem Freundeskreis oder in einer Beziehung, die können uns manchmal einfach mitreißen. Diese Herausforderung müssen wir uns aber nicht nur als Individuen stellen, nicht nur ich als Christ, sondern es ist auch eine Herausforderung für uns als ganze Gemeinde, als FEG Heidelberg. Wie verhalten wir uns zum Beispiel als Nachfolger Jesu, wenn wir auf Menschen treffen, die einen komplett anderen Lebensstil pflegen als wir? Wie reagieren wir auf Menschen, die wir hier vielleicht in der Gemeinde kennenlernen, die eine ganz andere Orientierung verfolgen als wir? Wie geht es uns damit? Wie reagieren wir? Wie begegnen wir darauf? Ich weiß, dass das eine sehr komplexe Frage ist und dass man da nicht einfache Antworten darauf finden kann. Aber diese Frage, um sie vielleicht sogar noch etwas komplizierter zu machen, diese Frage hat zwei Aspekte. Den ersten habe ich mal mit der Frage umschrieben: Wollen wir unseren Mitmenschen, die einen völlig anderen Lebensstil pflegen als wir, genauso offen, genauso gnädig, genauso liebevoll begegnen, wie Jesus es uns vorgelebt hat? Wollen wir das? Ich frage gar nicht, ob wir es können, sondern ob wir es wollen. Es ist eine Entscheidung, die wir, glaube ich, schon im Vorfeld treffen müssen. Wir sehen, dass Jesus genau das getan hat. Wenn wir zum Beispiel in Johannes 4 reinschauen, da spricht Jesus von sich aus eine Frau an, die schon mit mehreren Männern zusammengelebt hat und auch der Mann, mit dem sie jetzt gerade zusammen war, mit dem war sie nicht verheiratet. Und Jesus spricht sie von sich aus an, ein Unding, unglaublich für die damalige Zeit. Oder wenn wir ein paar Kapitel weiterblättern, in Kapitel 7 und 8 sehen wir, dass Jesus sich für eine Frau einsetzt, die auf frischer Tat beim Ehebruch erwischt wurde. Krass. Und er setzt sich für sie ein und rettet ihr das Leben. Im Lukas-Evangelium Kapitel 7 sehen wir, dass Jesus sich von einer Prostituierten die Füße waschen lässt. Das ist schon ganz schön krass. Kein Wunder, dass die Pharisäer gesagt haben, er ist ein Freund der Sünder. wollen wir Jesus liebevolle und gnädige Haltung zu allen Menschen zu unserem Vorbild machen? Willst du das? Wollen wir das als Gemeinde? Kein leichtfertiges Ja, bitte. Ich hatte ja gesagt, dass es zwei Aspekte gibt. Und den zweiten habe ich ganz ähnlich formuliert, aber dann ist er doch ganz anders. Wollen wir unseren Mitmenschen, die einen völlig anderen Lebensstil pflegen als wir, genauso ehrlich und liebevoll wie Jesus sagen, wie ein heilsames und von Gott vorgesehenes Leben aussehen kann? Bei all den Begegnungen, die ich gerade aus Johannes und Lukas erwähnt habe, hat Jesus im Gespräch auch immer die Themen angesprochen, die in ihrem Leben nicht richtig laufen. Er hat es immer zur Sprache gebracht. Er ist ihnen offen und ehrlich begegnet, hat aber dann auch offen und ehrlich gesagt, was Sache ist. Und diesen Spagat, den schafft, glaube ich, nur Jesus in der Art und Weise, wie er es getan hat. Aber trotzdem sagen wir ja, dass wir ihm nachfolgen, dass er unser Vorbild ist. Und darum ist es auch ein Anreiz, genau diese beiden Aspekte der Nächstenliebe Jesu in uns zu vereinen. Wollen wir auch in dieser Art und Weise wie Jesus Freund der Sünder genannt werden? Das wäre stark, wenn wir als FEG Heidelberg irgendwann mal dafür bekannt sind. Ich weiß, dass es unglaublich schwer ist. Und in vielen Begegnungen werden wir es nicht schaffen. Wir fallen entweder auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd. Aber lasst es uns doch wenigstens versuchen. Und damit sind wir wieder ganz am Anfang, bei der Ausgangssituation, die Petrus in seinem Brief erwähnt. Es ist eine Spannung, die wir in unserem ganzen Leben spüren. Und die Theologen nennen es auf der einen Seite das schon jetzt und auf der anderen Seite das noch nicht. Und das hört sich komplex an, aber spiegelt unsere Wirklichkeit wider. Zum Beispiel, wir haben schon jetzt das neue Leben, aber wir erfahren seine Kraft noch nicht in völliger Gänze. Es kommt erst, wenn Jesus wiederkommt. Oder Jesus regiert jetzt schon aus der Himmelswelt, aber seine Macht wird noch nicht ganz deutlich. Und genauso können wir es auf unsere Beziehungen zu den Menschen um uns herum übertragen. Wir versuchen, Jesus Vorbild in beiderlei Hinsicht nachzumachen. Wir schaffen es aber noch nicht immer. Aber Perfektion wird auch nirgendwo verlangt. Perfekt wird es erst, wenn Jesus wiederkommt. Wir sind nur aufgefordert, ihm nachzufolgen und Schritt für Schritt in seinen Spuren zu wandeln. Und bis dahin leben wir in dieser Spannung. Sie kann man nicht auflösen, sie bleibt. Und wir sind nur aufgefordert, da einfach in dieser Weise heilig zu sein, wie Jesus uns heilig gesprochen hat. Es ist nichts, was wir erarbeiten müssen, wofür wir etwas tun müssen, sondern etwas, was er uns schenkt, etwas, was er uns zuspricht. Er macht uns zu Kindern Gottes. Wir gehören jetzt schon zu seiner Familie und darum dürfen wir jetzt so leben. Wer den Predigttext vor Augen hat, der hat jetzt vielleicht gemerkt, der kommt mal vermutlich langsam so zum Ende seiner Predigt. Viele Aspekte des Textes habe ich aber gar nicht angesprochen. Das habe ich nicht geschafft. Es sind so viele geistliche Wahrheiten, so viel Tiefgang in diesem einen Text drin, dass ich für mich gemerkt habe, ich muss mich fokussieren. Und darum habe ich diesen einen Imperativ ausgesucht und wir haben ihn mit Kilian versucht, gemeinsam zu gestalten. Aber um da dem Text trotzdem noch ein Stück weit gerecht zu werden, möchte ich ihn zum Schluss einfach noch einmal vorlesen. Ich werde ihn nicht auf der Beamer-Leinwand einspielen, sondern ich möchte, dass ihr einfach zuhört. Schließt eure Augen, wenn es euch hilft, und geht mit Jesus ins Gebet. Vielleicht gibt es etwas aus diesem Text, worüber er mit dir ins Gespräch kommen möchte, was gar nicht bei mir gerade im Fokus stand. Dann sei einfach dafür offen. Ich lese noch mal den Text und bitte euch einfach zuzuhören. Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in Ehrfurcht vor ihm. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, nämlich das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf der Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott.